Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, moin zusammen, mein Name ist Andy Scholz und ich begrüße euch ganz herzlich zu Episode Nummer 157 von meinem Podcast Fotografie neu denken. Viel Spaß dabei. Ja, in genau 10 Tagen, am 15. April 2024, ist es wieder soweit. Das Online-Formular für den Wettbewerb um den Deutschen Fotobuchpreis wird dann wieder online geschaltet sein. Wer sich informieren will oder schon darauf wartet, endlich seine Bücher einreichen zu können, der geht einfach auf www.deutscherfotobuchpreis.de. Die Titel dürfen übrigens zwischen dem 15. Juni 2023 und dem 14. Juni 2024 erschienen sein. Zwischen dem 15. Juni 2023 und dem 14. Juni 2024. Wir freuen uns auf eure und ihre Einreichungen. Ja, kommen wir zum heutigen Thema. Heute präsentiere ich euch zwei weitere Referentinnen vom Internationalen Festival Fotografischer Bilder. Nach Rolf Sachse in Episode 148, nach Sabine Meyer und Boris Eldagsen in Episode 153, sowie nach Simone Klein, Björn Siebert und Michael Reisch in Episode 155 werde ich heute die anschließenden Diskussionen der Vorträge von Dr. Roland Meyer und Claudia Rohrauer präsentieren. Hier im Podcast möchte ich nicht einfach nur den Vortrag direkt abspielen, sondern etwas näher auf die anschließende Diskussion eingehen, denn das macht unser Festival- und Symposiumformat ja aus, dass wir gemeinsam mit unserem Publikum und den Referentinnen ins Gespräch kommen. Und noch einen Vorteil hat das anschließende Gespräch, es kommt überwiegend ohne Bilder aus. Die kompletten 30 Minuten Vorträge von Roland Meyer und Claudia Rohrauer gibt es demnächst als Video bei uns auf der Festivalseite zu sehen und zu hören. Wir arbeiten parallel auch daran. Kommen wir zunächst zu Roland Meyers Vortrag beim Festival. Vielen Dank nochmal an dich, Roland, fürs Dabeisein und vielen Dank auch nochmal für den Rückblick, den wir gemeinsam mit Stefan Goronert gerade schreiben und der demnächst im Rundbrief Fotografie erscheint. Kurz zu Roland Meyer. Er studierte Kunstwissenschaft und Medientheorie an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe und promovierte auch dort. Von 2007 bis 2014 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität der Künste in Berlin. Im Wintersemester 2017-2018 leitete er die Abteilung Das technische Bild am Hermann von Helmholtz Zentrum für Kulturtechnik der Humboldt-Universität zu Berlin. Von 2018 bis 2022 war akademischer Mitarbeiter für Kunstgeschichte an der BTU Cottbus Senftenberg und seit 2022 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter im SFB Virtuelle Lebenswelten der Ruhr-Universität Bochum. Hören wir mal rein in das anschließende Gespräch mit dem Publikum. Das komplette Video von dem Vortrag könnt ihr, wie gesagt, demnächst auf unserer Festivalseite unter www.festival-fotografischer-bilder abrufen. Hören wir aber jetzt mal rein, wie das Gespräch so gelaufen ist. Viel Spaß.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Roland Meyer. So, brauchen wir eine Pause oder gibt es direkt Fragen?
Ey, ich bin tot gequatscht.
Nein, das nicht. Bitte, Achim.
Ja, Roland, geht das Ding?
Ja.
Vielen Dank erstmal für deinen super interessanten Vortrag. Ich wollte mal nachhaken da, was du jetzt hier gezeigt hast, der Tankman. Du hattest auch eben kurz erzählt, dass es sozusagen jetzt vom Algorithmischen her schon Probleme gibt, wenn die KI ihre eigenen Bilder verarbeitet. Wir hatten ja gestern ganz kurz darüber gesprochen, auch im Zusammenhang mit Björns Arbeiten. Wie hat sich die Bildästhetik auch durch Social Media und Jugendkultur geändert die letzten 10 Jahre, sagen wir mal? Meine Frage wäre an dich, wie geht das mit der KI weiter? Also inwiefern wird jetzt noch nicht mal vom Apparativen her, sondern vom Ästhetischen der neuen Bilder, ja, die so Richtung Fantasy im weitesten Sinne geht, wie wird sich die Entwicklung quasi fortsetzen? Du hast ja dieses Beispiel so schön gesagt. Also, wo könnte es hingehen? Oder was macht es mit uns?
Das sind ja natürlich immer die Prognosen sind immer schwierig, vor allen Dingen, wenn sie die Zukunft betreffen. Und da ja doch jetzt zwar sehr nah in der Gegenwart bin, aber eher sozusagen doch noch mit einem historischen Selbstverständnis auf diese Dinge schaut, finde ich es immer ganz schwierig, Prognosen abzugeben. Ich glaube, ein Punkt, was sie auch schon angedeutet hat, auch in Urs Eldagsens Vortrag, es wird sich auch ausdifferenzieren. Ich glaube, diese Modelle wurden sozusagen im Grunde auch in einer relativ frühen Phase kommerziell auf den Markt geworfen und haben dann einen riesigen Impact erzeugt. Man sieht ja schon jetzt, und ich finde, da ist dieses Getty-Beispiel ganz treffend. Das ist, das habe ich jetzt vergessen dazu zu sagen, ich habe das Bild aus der offiziellen Präsentation, die haben die mir tatsächlich dann netterweise geschickt. Ich hatte aber angefragt, ob ich einen Testzugang dafür kriege und haben sie gesagt, nee, was machen wir nicht, aber wir können für 2.500 € oder so ein Abo abschließen. Und da sieht man, das ist auch eine andere Preiskategorie als Midjourney, wo man mit $10 dabei ist oder so. Das wendet sich sozusagen an professionelle Werbeagenturen, Firmen oder so, die das in ganz spezifischer Weise sozusagen als Ersatz für Stock Photography einsetzen wollen. Das ist sozusagen zum Beispiel dann ein Markt. Ich denke, es gibt ganz klar Anwendungen im Bereich Gaming und auch im Filmbereich. Und da werden sich die Tools und Plattformen auch, denke ich, ausdifferenzieren. Also das, wie Boris Eldagsen das geschildert hat, dass man jetzt irgendwie switcht zwischen Midjourney und was soll das? Ne? Also sozusagen, es wird, denke ich, sehr konkrete Anwendungen für konkrete Fälle geben und dann ist sowas wie Midjourney eher das lustige Spielzeug, was man halt für Social Media Anwendungen hat. Und schon jetzt sieht man ja, dass diese KI problematischer Sammelbegriff, aber dass genau diese Sachen auch mit eingebaut werden, zum Beispiel in Smartphone Photography. Also da wird sozusagen, es gibt das hätte ich jetzt auch ganz gerne gesagt, aber sehr, sehr spannende neue Werbevideos von Google, wo sie demonstrieren sozusagen ihre jetzt KI-basierte Smart Photography. Und dann kann man zum Beispiel ein Gruppenfoto machen und dann sozusagen bei jedem einzelnen Gesicht auswählen, welches ist denn mein Lieblingsshot von dem und dann setzt es das zusammen. Das ist ja nicht jetzt Text-to-Image-Generation, das ist eine Art von intuitiver, schneller Nachbearbeitung, aber zum Teil auf Basis ähnlicher Technologien, die jetzt angewendet werden. Oder so, es fließt sozusagen wahrscheinlich, es gibt eine Aufdifferenzierung sozusagen für Anwendungsbereich und es fließt wahrscheinlich in Consumer-Technologien auf sehr zum Teil auch subtile Weisen ein, wie jetzt schon sozusagen jedes Foto, das wir mit dem Handy machen, wahnsinnig nachberechnet und nachbearbeitet wird, werden auch diese Technologien dann nochmal so einen nächsten Schritt von Filterungen einfach bedeuten. Das beantwortet jetzt deine Frage noch nicht so, aber ich glaube, das ist das, was man jetzt beobachten kann, dass es so einen Impact gab, jetzt ist das alles neu und es ist aber irgendwie auch für viele Anwendungen ziemlicher Quatsch, weil das Prompten ja auch für wirklich Designfragen nicht hilfreich ist, weil man muss ewig rumprobieren, bis man mal ein Bild hat, mit dem man was anfangen kann. Das wird sich sozusagen verschieben. Irgendwie. Da wird es Consumer-Anwendungen geben und es wird professionelle Anwendungen geben, die werden komplett unterschiedliche Interfaces haben, denke ich.
Ja, nochmal auch herzlichen Dank für den Vortrag. Ich wurde so ein bisschen daran erinnert, ich habe vor 10 Jahren auch mit Hubert Locher, der morgen hier sein wird, zusammen diesen Schwerpunkt in der Deutschen Forschungsgemeinschaft über das digitale Bild ins Leben gerufen und wir haben damals uns sehr intensiv darüber unterhalten, gibt es eine Ontologie des digitalen Bildes und unterscheidet die sich dann real von der Ontologie der Fotografie? Also das ist dann die Debatte gewesen. Die Frage ist für mich ein bisschen die, was jetzt mit dem Loop beim Deep Learning erlebt wird, ist ja eine Frage, die vor etwa 30 Jahren in der Musikwissenschaft schon da war. Also als die ganzen Looping Technologies, die ganzen Sampling Technologies kamen, war dasselbe das Thema. Wenn man ein Sampling 5-mal loopte, dann war es eben nicht mehr erkennbar, dann war es einfach auch immer dasselbe. Es lief immer auf dann quasi denselben Akkord hinaus oder so. Und die Frage ist einfach die, kann man dann nicht wahrscheinlich nochmal intentional selber in diese Loop-Technologie eine neue Deep Learning Ebene einsetzen. Das haben wir vor 2 Wochen in Aarhus diskutiert mit David Fatih, der sehr genau das beschrieben hat, auch als Informatiker sehr auseinanderdividiert hat. Ich sehe da schon auch in der Zukunft noch einiges laufen. Ich denke, dass wir gerade bei diesen Themen so am Anfang der Debatte sind. Also jetzt sehen diese Artefakte so aus, aber ich denke mir, auch da wird es dann irgendwelche Algorithmen geben, die diese Artefakte beim Deep Learning wieder rausnehmen. Die Frage ist nur, hilft uns das, was die Bilder angeht? Und ich finde es natürlich sehr hilfreich, dass Getty jetzt tatsächlich auch merkt, dass deren eigener Datenbestand begrenzt ist. Das haben die ja noch nie geglaubt. Und die müssen jetzt für mich als Archivar der Fotografie, also der ich mit großen Archiven umgehe, ist es sehr witzig zu merken, auf einmal, Leute, es gibt noch so viele Bilder, die ihr noch alle nicht kennt. Und also insofern ist es ein Gegenargument, und das fand ich toll an dem Vortrag, ist ein Gegenargument gegen den Überfluss der Bilder.
Was die Frage sozusagen angeht, dieser Model-Collapse-Geschichten, da bin ich so wenig Informatiker, die werden sich schon was überlegen, sage ich mal. Da wird es sozusagen, wie immer, ich weiß es jetzt aus dem Bereich Gesichtserkennung oder aber auch Deepfake oder so, wo immer, wo es sozusagen ein quasi algorithmisch erzeugtes Problem gibt, ist die Antwort von Tech-Industrie, na, da finden wir halt einen neuen Algorithmus, der sozusagen das rausfindet. Dann finde ich sozusagen eine Art von Filterung, die genau diese Bilder sozusagen erkennt und rausschmeißt und gar nicht so, das wäre der simpelste Weg. Also das, ich sage das auch nicht, weil ich jetzt glaube tatsächlich, dass sozusagen wir jetzt schon am Endpunkt sind, sondern um auf die Prekarität und das Problematische dieser Haltung gegenüber der Masse von Bildern, das sich da verkörpert in diesen Geschäftsmodellen anzuspielen, dass da wirklich sozusagen ohne Rücksicht auf Nachhaltigkeit wie auch Folgen einfach großflächig Dinge angeeignet werden. Und genau, der Vergleich mit Getty ist eben auch deswegen interessant, weil das im Grunde wie eine Art Echo auf das ist, was Getty sozusagen in dieser ersten Digitalisierungswelle als Archiv der Archive sich sozusagen zum Ziel gemacht hat und jetzt sie sozusagen überrollt werden vom nächsten Skalierungsmoment und irgendwie schauen müssen, dass sie sowohl rechtlich wie ökonomisch darauf reagieren. Deswegen finde ich es auch interessant, will das auch immer noch mehr machen, wenn ich mich länger damit beschäftige, nochmal auch stärker in die 90er Jahre zurückzuschauen und die Diskussion, die es damals schon über Bilddatenbanken gibt, die, glaube ich, vieles auch schon mal auf interessante Weise thematisiert haben, was jetzt noch mal eine andere Relevanz gewinnt. Ja, vielleicht das dazu.
Ja, danke nochmal, sehr interessanter Vortrag. Ich bin jetzt gerade eingestiegen in die Vorträge, kenne die Vorträge vorhin alle nicht. Mir ist hier in den Sinn gekommen, nochmal die Erzählung von unterschiedlichen Wahrheiten und die Bedeutung von unterschiedlichen Wahrheiten und dass auch das Erkennen von möglichen Wahrheiten auch im Zusammenhang jetzt mit Erzählungen, die vielleicht auf Twitter sind, die textlich laufen, dass der Platz bei der Inauguration von Trump mal als der am meisten besuchte Platz gegolten hat und dann wieder nicht. Und hier werden ja auch unterschiedliche Wahrheiten erzählt. Das wissen ja dann auch immer nur die Leute, die sozusagen historische Bilder kennen, wie die Bilder hier am Tiananmenplatz. Das ist natürlich für eine nachfolgende Generation überhaupt nicht mehr herauslesbar, weil ja dieser ganze durch die Verwendung von vielen, vielen neuen Bildern, die vielleicht dazukommen, das gar nicht mehr herauslesbar und nicht mehr erkennbar ist. Es ist jetzt natürlich die Frage, die sich in diesem Zusammenhang auch stellt, ist sowas, ist natürlich eine große Verantwortung sozusagen, auch diese Bilder oder Texte auch zu generieren, inwieweit sozusagen sowas dann auch, was das auch für Folgen dann in der Zukunft sind sozusagen, wenn früher, es gab dieses Bild aus dem Vietnamkrieg, dieses Foto, wo dieser Militärangehörige den einen Menschen erschießt, irgendwie, das ist, glaube ich, in das kollektive Gedächtnis von uns allen, ich sag mal in Anführungsstrichen Älteren, eingebrannt, aber das wird es in Zukunft ja gar nicht mehr geben, wahrscheinlich durch diese Verwendung von Bildern. Und ist dann eine abschließende Frage, vielleicht denkbar, dass man sowas auch moderiert oder dass man irgendwelche Gremien da einzieht, die solche Dinge dann auch verwalten, weil es kann ja Bilder einfach dann auch ikonografisch benutzt werden, die so gar nicht stattgefunden haben. Was interessiert mich der Petersdom, wo der steht? Vielleicht ist das gar nicht wichtig irgendwie.
Ich bin auch mal in der Nähe gerissen, wie ich das einschätzen will, aber ich würde sagen, in manchen Kontexten ist es ja auch wirklich nicht relevant. Wir haben auch auch das sozusagen, um nochmal zu sagen, mit KI ist auch nicht alles neu. Wir haben es schon lange mit fotografisch ausschauenden Bildern zu tun, die auf Weisen zustande kommen, die gar nichts sozusagen mit Repräsentation von Realität zu tun haben, in der Werbung vor allem, aber auch in vielen anderen Fällen, natürlich auch in der Kunst. Und das in der Hinsicht ist das jetzt qualitativ bedingt was Neues, es ist quantitativ, denke ich, was Neues, da sind andere Geschwindigkeiten, es sind andere Massen, das macht einen Unterschied. Es gibt immer Fälle, wo es wichtig ist, glaube ich, zu wissen, zeigt dieses Bild tatsächlich ein Ereignis, das stattgefunden hat und ist das überprüfbar? Dazu gibt es Möglichkeiten, die sich mit in den letzten 30 Jahren herausgebildet haben, Stichwort Bildforensik, einfach zu überprüfen, den Authentizitätsgehalt eines Bildes, und verantwortungsvolle Bildredaktionen wissen auch genau, was sie da tun, und natürlich im polizeilichen Kontext und gerichtlichen Kontext und so weiter gibt es immer einen Verdacht gegenüber dem einzelnen Bild und immer den Wunsch sozusagen, das mit anderen Bildern, anderen Daten abzugleichen oder eben in die Datentiefenstruktur zu schauen und nach Manipulationsspuren zu suchen. Das wird sich zum Teil erneuern und verändern jetzt mit diesen neuen Tools, aber das war immer so, ne? Also mit allen neuen Fälschungstools gibt es neue sozusagen forensische Methoden der Authentifizierung. Also da, wo es wirklich drauf ankommt, vor Gericht vor allem, wird es Mittel und Wege geben, die Authentizität eines Bildes festzustellen. Nicht hundertprozentig, nie, aber so, dass man das sozusagen belastbar machen kann. Große Gefahr ist sicherlich, dass, und das haben wir aber auch vorher schon feststellen können, dass die grundsätzliche Skepsis gegenüber Bildern massiv steigt und dass man je nach politischer Haltung auch erstmal jedes Bild sozusagen in Frage stellen kann. Und das haben wir jetzt auch in aktuellen Konflikten gesehen, dass Bilder publiziert wurden von Grausamkeiten, wo die erste Reaktion war, ja, aber das ist wahrscheinlich KI generiert. Und wenn es sozusagen nur dieses eine Bild gibt und wenn das dann zum Beispiel von einer Regierung in die Welt gesetzt wird, der man so oder so gegenüberstehen kann, dann erzeugt das sozusagen erstmal ein großes Misstrauen, was auch nicht wieder aufhebbar ist sozusagen im öffentlichen Diskurs. Da bleibt dann immer irgendwas. Wenn erstmal sozusagen was in Frage gestellt wurde, selbst wenn das sozusagen dieser Verdacht entkräftet wurde, häufig bleibt dann doch irgendwas hängen, dass man denkt, ja, irgendwas stimmt ja doch noch nicht. Das ist eine ganz große Gefahr. Und es gibt sozusagen sehr schwer noch einen Common Ground sozusagen, was man denn akzeptiert. Das hat nichts damit zu tun, dass man es nicht überprüfen könnte, aber dass die sozusagen sozialen medialen Dynamiken diesen Verdacht irgendwie zuerst setzen und es dann, glaube ich, ganz schwer ist, dann auch noch darüber hinauszukommen. Ich denke, in bestimmten Fällen können Bilder immer noch belastbare Beweise sein. Die Frage ist sozusagen, ob sie im sozialen Diskurs als solche anerkannt werden oder ob es nicht ein sehr grundlegendes und weit verbreitetes, erstmal grundsätzliches Misstrauen gibt. Und dass man dann auch nicht mehr zurückkommt.
Also im Grunde genommen geht es ja auch gar nicht mehr um diese Frage, ob es wahr ist oder nicht, sondern es geht um Aufmerksamkeitsökonomien, oder? Und das ist, finde ich, ein bisschen zu kurz gekommen in der bisherigen Präsentation. Vor ein paar Wochen hat Tito Steyerl diesen Vortrag gehalten über Subprime-Images, was ich sehr gut fand als sozusagen Denkimpuls, ja, um sozusagen nicht sozusagen die Diskussion so sehr auf diese Begrifflichkeit von Authentizität oder Wahrheit, Realitätsbegrifflichkeiten zu lenken, sondern das eigentliche Businessmodell sozusagen, was dahinter steckt, ist eben, hat gar nichts mehr mit Bildern an sich zu tun, sondern einfach mit Statistik über Aufmerksamkeit, oder? Und wie lange und wie viel Klicks und so weiter. Das sind einfach neue Komplexitäten von Clickbait Mechanismen, die dort auf einer sehr hohen Skalierung spielen. Und ich glaube, das ist einfach nochmal interessant. Ja. Einfach als Hinweis, ja, wer sich das angucken will, es gibt diese Plattform Critical AI in the Museum. Das ist von Katharina Sluice im Moment eine Reihe von Vorträgen und die ist online und einfach als Reaktion nochmal, ja, darauf.
Genau. Nee, super, super Hinweis. Und ich glaube, Hito Steyerl ist sicherlich eine der interessantesten und auf jeden Fall wichtigsten auch Kommentatorinnen und auch kritischen Kommentatoren irgendwie dieser Entwicklung. Und den Begriff finde ich auch gut. Was ich jetzt mit Bildderivate beschrieben habe, geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Es geht nicht um das einzelne Bild, es geht sozusagen darum, man hat Bilder als Datenmassen verfügbar und wie kann man aus denen immer noch Mehrwert sozusagen abschöpfen irgendwie, ne? Wie kann man das sozusagen noch auspressen sozusagen? Und da geht es nicht um das einzelne Bild, aber das einzelne Bild wird natürlich sozusagen, wie Sie richtig sagen, optimiert auf einen ganz bestimmten Impact. Und das könnte man ästhetisch nochmal sehr genau nachvollziehen. Was sind das eigentlich auch für ästhetische Strategien? Also, das mal beschrieben, ganz, ganz häufig gibt es auch eine Fokussierung auf die Bildmitte, es gibt eine ganz bestimmte Art von Farbigkeit, es gibt so eine bestimmte Art von Vignettierung. Das hat sehr viel auch zu tun mit Social-Media-Filtern, die auch schon eine bestimmte Ästhetik vorgegeben haben. Ich finde es sehr auffällig, dass diese Bilder am besten ausschauen auf mobilen Displays. Es gab mal auf Twitter, hat Peter Bell, Kunsthistoriker, Digital Humanities-Experte, so ein kleines Quiz gemacht, wo er immer ein echtes Digitalisat aus der Kunstgeschichte und ein Midjourney-generiertes Bild gegeneinander gestellt hat. Und ich muss sagen, immer wenn ich das zu Hause auf dem Rechner gesehen habe, habe ich sofort gesehen, was KI generiert war. Wenn ich es auch mir nur auf dem Handy angeschaut habe, habe ich es nicht sofort gesehen. Weil diese Bilder, also das hat auch was mit Aufmerksamkeitsökonomie zu tun. Was sind eigentlich die Medien, die operativen Medien, auf denen wir diese Bilder schauen, wofür sind sie optimiert? Ja.
Ja, geil. Danke nochmal an dich, Roland, für den bereichernden Vortrag und danke natürlich auch an alle, die eine Frage gestellt haben. Darunter waren Rolf Sachse, darunter waren Professor Achim Monet, darunter war Lars Willumeit und noch diverse Leute aus dem Publikum. Es gibt bereits auch einen schönen Podcast mit Roland Meyer und mir. In Episode Nummer 104 hatte ich ihn bereits hier zu Gast in meinem Podcast Fotografie neu denken. Weitere Informationen zu Roland Meyer findet ihr unter www.sfb1567.ruhr-uni-bochum.de und so weiter. All diese Informationen sind natürlich wie gewohnt in den sogenannten Shownotes zum Anklicken aufbereitet. Auf Instagram findet ihr ihn unter Bildoperationen. Ja, und wer diese Diskussion sehr gerne weiterverfolgen will, der kann natürlich auch unseren Rückblick zum Festival demnächst im Rundbrief Fotografie nachlesen. Ja, kommen wir damit, wie angekündigt, zum Vortrag von Claudia Rohauer. Claudia Rohauer habe ich kennengelernt, weil sie der Künstlerinnengruppe Fototechnica angehört. Und mit den vier Damen von Fototechnica hatte ich bereits ein wunderbares Gespräch in Episode Nummer 151 und 152. Gemeinsam mit Claudia Rohauer sprach ich damals mit Ruth Horak, Lisa Rastel und Caroline Haider. Und da in dem Gespräch natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit im Fotolabor aufkam und damit auch auf das in Wien an der Kunstakademie neu gegründete nachhaltige Fotolabor angesprochen wurde, mussten wir Claudia unbedingt zu unserem Symposium einladen und direkt davon berichten. Gesagt, getan, am 24.11.2023 stand sie bei uns auf der Bühne. Und kurz zu Claudia Rohauer, sie lebt und arbeitet in Wien, studierte an der Schule für künstlerische Fotografie bei Friedel Kubelka in Wien und an der Kunstakademie Die Angewandte in Wien. Und wie sie selber sagt, Fotografie interessiert sie sowohl als Kulturtechnik als auch für die Produktion von Wissen und Erfahrungsräumen. Ja, seit 2018 arbeitet sie mit Caroline Haider, Lisa Rastel und Ruth Horak zum Thema Fotografie als Motiv in Form von Ausstellungen, Symposien und Publikationen. Gemeinsam mit Lisa Rastel leitet sie seit 2021 die Werkstatt für analoge Fotografie an der Universität für angewandte Kunst in Wien und hat dort einen Lehrauftrag. Das komplette Video mit dem kompletten Vortrag gibt es demnächst auf unserer Festivalseite unter www.festival-fotografischer-bilder.de. Hier im Podcast möchte ich etwas näher auf die anschließende Diskussion eingehen, denn das macht ja unser Festival- und Symposiumformat aus, dass wir gemeinsam mit unserem Publikum und den Referenten ins Gespräch kommen. Hören wir da mal rein. Und die erste Frage kommt von Lars Willumeit.
Also wie lange hält so ein Print, wenn es denn eine Woche im Salz war? Habt ihr da Versuchsreihen gemacht, wie stabil das ist?
Ja, also wir beobachten es. Aber man hat schon gesehen, ich springe nur kurz zurück, Genau, also das war im Juni. Und dann beim nächsten Versuch waren wir schon bei so einem Ergebnis. Und da war auch quasi der Print, hat keine Verfärbungen bekommen. Auch vom Rosmarinentwickler nicht. Das wussten wir dann, also man weiß dann oft nicht, warum. Aber wir haben dann auch rausgefunden, zum Beispiel bei dem Salzfix, dass es eben Sinn macht, jetzt dann nicht gleich 5 Prints reinzulegen, weil durch die Zeit, die es braucht, dann das Salz wieder auskristallisiert, absinkt, und wir haben dann eben gemerkt, eben, dass dann die Prints, die oben waren, doch noch Verfärbungen bekommen haben nach 1,5 Wochen, und die unten waren dann aber stabil, aber man müsste das eigentlich noch austesten und unter so einer Lichtsimulationsanlage zum Beispiel. Und zu den Filmen, also zu den Negativen, die haben wir bis jetzt noch nicht im Salzfixierer fixiert, weil wir uns eigentlich auch gedacht haben, um die Negative wäre es echt schade. Aber wir werden es schon probieren und auch schauen, ob es stabil sein kann oder nicht. Aber da das Papier es jetzt auch ausgehalten hat, anscheinend mal über eine Woche, schaffen wir es mit den Filmen vielleicht auch noch.
Ich weiß nicht, da hast du es vorhin gesagt, wie groß ist das Interesse grundsätzlich daran? Habt ihr das auch schon eruiert sozusagen? Also habt ihr Anfragen sozusagen auf eure Verfahren, die ihr da jetzt kristallisiert habt?
Ja, mittlerweile schon. Beziehungsweise was wir sehr stark versuchen ist oder betreiben, ist eben in den Austausch zu treten mit den Personen, die sich damit beschäftigen. Und es gibt echt quasi in Europa schon ein paar Punkte auf der Landkarte, eben jetzt nicht nur in England, sondern auch in Belgien zum Beispiel. Der Dries Segers, ein ganz toller Künstler, mit dem bin ich gerade in einem Austausch, und wir wollen eben auch versuchen, ein gemeinsames Projekt zu dem Thema zu machen. Und je mehr man dann widerspricht mit Leuten, dann bekommt man wieder neue Namen. Also so für einen Austausch. Und auf der anderen Seite merke ich schon, dass sich, also auch auf der Uni hat sich das rumgesprochen, es gibt den Kurs und alle wollen das machen. Man merkt dann aber nur, die dann bei uns in der Lehrveranstaltung war es so, dass die Hälfte von den Studierenden dran geblieben sind. Also die Hälfte von der Klasse sozusagen.
Das ist normal, oder?
Ja, genau. Ja, das ist sowieso normal. Also man freut sich, wenn die Hälfte da, wenn man ein paar mitnehmen kann. Aber es ist auch jetzt in Wien so, es kommt jetzt nächstes Jahr zum ersten Mal so eine Klimabiennale. Da machen wir dann gemeinsam mit der Fotogalerie im WUK ein Projekt und auch mit dem Lumen X. Das ist ein freies, unabhängiges Labor, das auch im WUK angesiedelt ist. Aber also momentan habe ich das Gefühl, ab dem Punkt, wo man es Menschen erzählt, ist ein Interesse da, und es wollen auch alle sehen, weil was schon noch eben so toll dran ist, oder das habe ich auch erfahren, es ist so ein Wow-Moment, also weil es einfach so anders ist im Vergleich zu diesem, der konventionellen Chemie glaubt man, dass sie funktioniert. Und auch da hat man ein bisschen dieses, ist es was geworden oder nicht, und hier multipliziert sich das dann.
Michael, bei dir an der Hochschule, gibt es überhaupt noch ein Fotolabor? Wäre das machbar da bei euch?
Wir hätten gerne eins. Wir haben einen Computerraum.
Und in Dortmund, Achim? Ist noch alles da?
Ah, das ist ja die Werkstattleiter. Genau, da habt ihr noch... Wäre das was für euch?
Mal da... Ja, dann mal direkt hier mit Claudia sprechen.
Und ich glaube, in Karlsruhe gibt es auch eine aktive... An der Kunstuni gibt es auch so eine aktive... Gang an Studentinnen, habe ich gehört.
Noch eine kurze Frage. Ich finde das sehr, sehr spannend. Habe sehr lange auch im Schwarz-Weiß-Labor gearbeitet und alle analogen Prozesse durchlaufen und habe aber seit der digitalen Fotografie nie wieder einen Film entwickelt. Finde es auch interessant, dass jetzt auch wieder eine neue Generation nachwächst, die große Begeisterung dafür hat. Wollte einfach mal fragen, in dem Zusammenhang mit diesen alternativen Entwicklungsmöglichkeiten, ihr seid ja da eigentlich relativ bei Null gestartet, mit ein paar Querverweisen, die es gab, die Bildfindung dazu. Man hat früher ja irgendwie sein Schwarz-Weiß-Bild eingelegt, ein Porträt mal gemacht, ein Haus fotografiert oder die Familie. Hier sieht man, dass das, glaube ich, stark Bezug aufeinander nimmt, dann sozusagen in der Laufe der Zeit, weil man ja mit verschiedenen Materialien arbeitet und experimentiert, dass auch sozusagen das Ergebnis dann auch vielleicht ein anderes ist, als wo man am Anfang vielleicht auch gestartet ist. Danke.
Ja, na, aber eben auch die, das ist eher eine interessante Frage, eben im, so wie immer die, der Zusammenhang oder das Verhältnis von Technik und Inhalt oder Bildmotiv auch. Weil zum Beispiel eben bei den Phytogrammen wird man von dem, also quasi da ist das Abbildende das Abgebildete. Und ich habe mich auch schon gefragt, kann man das irgendwie noch hacken sozusagen? Also könnte das funktionieren, wenn ich da dann noch zum Beispiel eine Folie drauflege, wie eine, also quasi eine Druckvorlage? Genau, also... Ja, aber auf der anderen Seite ist es eine Zeit lang eben auch sehr interessant, eben dieses Verhältnis dann wieder zu haben. Das Abbildende, also das Abgebildete und das Abbildende fallen so auf einer Ebene zusammen. Und man sieht auch oft, wenn man recherchiert in den ganzen Online-Foren zum Beispiel, dass dann doch oft das ist eben, jemand hat ausprobiert, was weiß ich, eine... keine Ahnung, eben den Rosmarinentwickler und was ist dann am Foto drauf vom entwickelten Film der Rosmarin, den ich da daneben stehen habe. Und ich finde halt auch, das ist was da kann, es ist eine interessante Fragestellung, wie setze ich das dann ein? Will ich es nur als Processing Substance haben? Will ich es adressieren? Und so weiter. Aber was mir halt auch wichtig ist, es soll eben nicht zum Effekt verkommen, weil dann sind wir beim Greenwashing und das soll jetzt dann auch nicht das der letzte Schluss des Ganzen sein.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Meine Frage schließt genau da an. Gibt es Kontakte zur Industrie? Also habt ihr schon mal versucht, in irgendeiner Form genau davon wegzukommen, von den Rosmarinsträuchen im Hinterhof?
Zur Industrie? Na, ich habe mich gefragt, mich würde interessieren, weil ja also Algen generell eine Pflanze sind, die aber dann auch jetzt auch schon gezüchtet werden, wie das zum Beispiel wäre, mit einer Algenzucht zusammenzuarbeiten für die Gewinnung der Stoffe, die wir verwenden wollen, weil das ist ja dann auch immer die Frage, woher bekommt man die? Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, welche Form von Industrie gemeint ist. Jetzt die
dass man in einem größeren Maßstab Entwickler produziert beispielsweise. Mhm.
Ja, na, eine Sache ist auch, die sind nicht so haltbar. Also die Haltbarkeit ist auch kürzer. Das heißt, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man das in einem, oder es ist die Frage, ob man das in einen industriellen Maßstab bringen kann. Oder es ist dann eine Bestellung on demand, also ein Brew on demand zum Beispiel, wo man dann auch wieder sehen würde, oder spürt, wie wirkt sich dann die Entscheidung, so zu arbeiten, auf meine Produktionsprozesse aus. Ne? Oder ich muss auch wissen, weil ich kann da nicht ganz spontan einen Film entwickeln, weil ich muss das ja erstmal vorher auskochen und so weiter. Aber Brew on Demand wäre schön. Wir können mal Foto Impacts fragen, ob die das machen wollen.
Ich darf für Anne Gagnon eine Frage stellen. Quasi ins Deutsche übersetzt, Entschuldigung. Also die Frage war, geht es um eine Technik, die Teil des künstlerischen Prozesses ist, oder ist die Technik die Kunst selbst? Also ist es letztlich eine Methode?
Ersteres.
Okay.
Hoffe ich, dass es so rüberkommt.
Sozusagen die Frage ist ja, ich würde mich da nochmal anschließen bei der Frage, die gerade gestellt worden ist. Also ich verstehe es irgendwie auch als Art Performance. Das finde ich dann total interessant. Ja.
Naja, und dann ist halt die Frage, was ist abgebildet, glaube ich, die ist dann nicht ganz so wichtig an der Stelle. Und wenn sie wichtig wird, würde man, glaube ich, auf andere Prozesse vielleicht eher zurückgreifen. Ne? Deshalb finde ich diesen performativen Aspekt da dran, der ja auch, du hast ja da so, sozusagen auch getanzt und irgendwie, ja, und ihr habt diese Performance schon eingebaut, so, das finde ich, glaube ich, eine sehr schöne, das ist jetzt sehr subjektiv, aber das finde ich eine sehr schöne, sozusagen, sehr schöner Spirit an dem Ganzen, dass es nicht ja, jetzt Bild abzugsorientiert, wir wollen das in die Industrie oder wir wollen da Geld mitmachen, irgendwie sowas, ne? Sondern dass das da in so einem performativen, letztlich vollkommen nutzlosen Raum in ökonomischer Hinsicht vielleicht auch bleibt, das finde ich eigentlich so ein poetisches Moment daran.
Ja, danke. Ja, da liegt doch eine Freiheit drin, die schön ist. Ja, aber das Performative, das stimmt schon. Also gerade auch bei dem, ich war mir nämlich vorher nicht sicher, geht es um die Darkroom-Sache oder das Fotografie als Motiv, aber man hat, es ist tatsächlich eine Performance mit dem Material, mit den Substanzen und die sind ja dann auch Performer, was auch sehr schön ist dran. Und man gibt dem ja genau diesen Performer, an die Performer übergibt man dann ja auch eigentlich die Kontrolle und man macht es auch zusammen. Und das ist irgendwie viel stärker als im herkömmlichen Bereich, finde ich.
Vielleicht noch sozusagen abschließend die Frage, ob man nicht dann tatsächlich die so erzielte oder die so erzeugte Performance, ob man die dann nicht archivfest dokumentieren müsste, ja, mit digitalen Mitteln oder so, ne? Also so, ja, das ist ja jetzt auch ein Foto davon, ja, die sind dann genau. Natürlich am Ende sehr wichtig, weil das ja sehr, 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 sehr flüchtig ist auch. Ne?
Schön. Vielen Dank, Claudia. Nochmal Applaus, dein Applaus. Danke, dass du da bist.
Ja, danke nochmal an Claudia Rohauer für den bereichernden Vortrag und liebe Grüße nach Wien. Weitere Informationen unter www.claudiarohauer.info. Natürlich sind wie gewohnt all die Informationen zum Anklicken in den sogenannten Shownotes aufbereitet. Ja, das war's mit dem vierten Teil zum Symposium vom Internationalen Festival fotografischer Bilder in Regensburg. Abonniert unseren Newsletter, schaut auf unsere Websites, folgt uns bei Facebook, Instagram, LinkedIn und Co. unter www.festival-fotografischer-bilder.de oder unter www.deutscherfotobuchpreis.de. Danke an euch, danke an alle HörerInnen und Hörer, danke an alle, die meinen Podcast abonniert haben. Ohne sie, ohne euch da draußen gäbe es diesen Podcast so nicht. Es ist mir eine Ehre, dass so viele Menschen regelmäßig meinen Gesprächen lauschen. Danke fürs Mitdenken, Mitdiskutieren und Mitfühlen. Ich freue mich, wenn ich Ihnen und euch gemeinsam mit meinen InterviewpartnerInnen etwas mit auf den Weg geben kann. Gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Fotografie neu denken, der Podcast.